Helikopterkumpels. Der Drohnenpodcast mit Marvin und Frank.
Glück auf und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Copterkumpels, eurem Drohnenpodcast. In Oberhausen ist der Frank am Start. Hallo Frank.
Hi Marvin.
Und ich sitze hier im Studio in Witten. Heute gehen wir mal gezielt auf eure Hörerwünsche ein, genau gesagt mit den Hörerwünschen von Lisa und Fabio. Wir haben nämlich ein paar Anfragen bekommen. Die Lisa fragt, wie es mit der Verabschiedung der neuen Luftverkehrsordnung ausschaut. Da gab es einige offene Fragen und die versuchen wir heute zu klären und das Gesetz nehmen wir einmal auseinander. Und dann haben wir noch den Wunsch von Fabio bekommen, dass wir uns mal näher mit dem Thema ND-Filter beschäftigen. Und dazu haben wir uns einen Profi eingeladen und ich begrüße den Sascha. Hallo Sascha.
Hallo ihr zwei.
Sascha, magst du dich vielleicht mal ganz kurz vorstellen, wer du bist und was du machst?
Ja, ich bin der Sascha Rettenberger und ja, ich bin nebenberuflich Videograf und daher auch die Verbindung zu den ND-Filtern. Und ich nutze ND-Filter eigentlich schon recht lange, seitdem ich eigentlich angefangen habe mit der Osmo Pocket zu filmen. Und ja, bin gespannt, was ihr für Fragen habt zu dem Thema und ja, ich hoffe, dass ich weiterhelfen kann heute.
Sehr gut. Ich habe mal so ein bisschen nachgeguckt. Also das Einzige, was ich weiß, ND steht für Neutraldichtefilter und davon gibt es sehr viele verschiedene. Jetzt ist ja so, der Frank und ich, wir haben die Mavic R2 bzw. R2S und da sind auch so Filter dabei und ich habe die hier mal in der Hand und da steht drauf einmal ND16, ND64 und ND256. Was sagen wir denn diese Zahlen überhaupt?
Die Zahlen bestimmen die Dichte sozusagen, also wie stark der Filter das eingehende Licht halt verdunkelt. Also die genaue physikalische Berechnung kann ich euch auch nicht herleiten, aber zum Beispiel je höher die Zahl ist, umso mehr dunkelt der Filter das Licht ab, was auf den Sensor kommt.
Also im Wesentlichen kann man sagen, das ist quasi so eine kleine Sonnenbrille für die Drohne.
Richtig.
Beim Fotografieren brauche ich das ja, wenn ich an sehr belebten Plätzen bin und möchte gerne diese ganzen Passanten alle verschwinden lassen, dann schraube ich mir so einen ganz harten ND-Filter, der fast schwarz ist, auf die Linse und belichte dann irgendwie 2 oder 3 Minuten. Dann ist der Platz perfekt scharf belichtet, aber die ganzen Passanten, die sind alle weg, weil die sich dann verlaufen. Das heißt, die Belichtungszeit, die ist so lang, dass die Passanten dann eben nicht drauf sind. Für die Drohne ist der Anwendungszweck ja vermutlich ein etwas anderer, oder?
Ja, es kommt drauf an. Also man kann ja auch mit der Drohne fotografieren. Man muss sagen, die ND-Filter haben für beide Bereiche Fotografie und Videografie einen unterschiedlichen Effekt. Also bei der Fotografie, wie du es jetzt schon sagtest, ist das zum Beispiel einer der Effekte, den man erzielen kann, dass man störende Objekte halt, die sich bewegen, ausblenden kann. Das sind natürlich neben Menschen auch Vögel, wenn man zum Beispiel Himmel fotografieren möchte. Man kann auch dort mit ND-Filtern natürlich eine Langzeitbelichtung so hinbekommen, dass man im Dunkeln fotografieren kann und natürlich auch über den ND-Filter da die Möglichkeit hat, weil man, wenn man natürlich lange belichtet und man hat etwas Licht, zum Beispiel in der Stadt, dann kann es sein, dass der Sensor mit Licht überladen worden ist. Und mit dem Neutrallichtefilter bei einer Nachtfotografie kann man es so hinbekommen, dass die Lichter zum Beispiel von Autos oder so noch zu sehen sind. Und auch so schöne Fäden ziehen, sag ich mal.
Wenn du solche Aufnahmen mit der Kamera machst, mit der ganz normalen Kamera, und ich stelle mir gerade vor, so eine Stadtautobahn, und dann stellst du deine Kamera da oben hin und dann siehst du nachher irgendwelche Lichter. Da steht die Kamera ja auf einem Stativ. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich mache so eine Aufnahme mit der Drohne, die steht zwar auch stabil in der Luft, aber steht die denn so stabil in der Luft, dass ich eine Fotografie machen kann, die so lange belichtet ist, dass die dann nicht verwackelt?
Nee, das nicht. Also da ist es eher, dass dir ein ND-Filter hilft bei der Fotografie im Drohnenbereich, wenn du zum Beispiel gegen die Sonne fotografierst. Dann hast du den Effekt, dass du den Himmel nicht ausgebrannt hast und einen besseren Übergang auch zum Boden hin hast. Das ist dann aber eher wirklich im ganz kleinen ND-Filterbereich. Also dass man nimmt man keinen ND-1000-Filter, das funktioniert nicht, sondern bewegt man sich so bis ND32 hoch, je nachdem wie die Sonne halt steht. Also ND1000 ist dann schon viel zu hoch. Ich wüsste auch gar nicht, dass es für die Drohne so einen großen Filter gibt, also so einen starken Filter gibt. Die meisten Filter, die ich bis jetzt kenne für die Drohnen, für den Drohnenbereich, ich glaube, es gibt zwei Pakete, die man meistens anbietet. Der eine geht bis ND64 und der andere, glaube ich, bis 128 oder so, bin ich jetzt nicht sicher. Und das sind schon sehr, sehr starke Filter, die auf jeden Fall für die Videografie und auch die Fotografie ausreichend sind. Weil eine Langzeitbelichtung bei einer Drohne jetzt von, sag ich mal, 15 Sekunden wird schwierig, weil, wie du schon sagtest, die steht halt nicht auf dem Stativ, die bewegt sich immer noch leicht und da wird das Bild komplett unscharf, also ist verschwommen, das funktioniert nicht.
Okay, ich muss ja sagen, ich habe nicht ganz so viel Ahnung von diesen ND-Filtern und so viel Erfahrung. Wie mache ich das denn jetzt? Wie wähle ich jetzt eigentlich den richtigen Filter? Jetzt habe ich hier 3 Stück und ich gehe raus und es knallt die Sonne. Wie kann ich denn feststellen oder rausfinden, welcher denn der richtige Filter für mich ist?
Also ich habe es ja relativ rudimentär gelernt. Und zwar habe ich es mit der Osmo Pocket wirklich gelernt, damals mit der 1er noch. Und da gab es halt auch dieses ND-Filter-Paket. Und ich hatte damit meine ersten Schritte gemacht, natürlich auch ein bisschen was dazu gelesen. Es gibt letztendlich, glaube ich, keinen Richtwert, weil du kannst natürlich das Licht jetzt so nicht messen draußen, oder kann man schon, aber man hat es natürlich nicht dabei, sondern es ist dann eher so eine Erfahrungssache, welchen Filter man nimmt. Wie stark die Sonneneinstrahlung ist, wohin man filmt, hat man die Sonne im Rücken, filmt man gegen die Sonne, da muss man einfach dann ganz klar entscheiden, dass man, da bekommt man halt Erfahrung mit. Also es gibt ja die verschiedenen Stärken und je nach Situation wählt man das Ganze. Bei der Videografie ist es so, der ND-Filter ist ja dafür da, damit ich bei der Videografie die Belichtungszeit runtersetzen kann. Es ist ja so, durch den Shutter, den ich einstelle, je niedriger der wird, also sagen wir so, wenn ich jetzt mit meiner Mini in 2,7K und 30 FPS filme, muss ich den Shutter laut der Regel in 1:60 einstellen.
Immer Shutter ist der Verschluss, ne?
Genau. Und dementsprechend wird das Bild natürlich schon sehr, sehr hell und der Sensor wird schnell überbelichtet und brennt aus. Und je nachdem, wie die Sonneneinstrahlung ist, wähle ich dann meinen Filter. Also ich würde jetzt sagen, bei so einem richtigen schönen sonnigen Tag und am besten noch die Mittagssonne, da nehme ich schon den größten, den ich habe, den ND64-Filter. Wenn es dann eher so zur Golden Hour hingeht, dann kann es auch sein, dass ich den ND32-Filter nehme. Das ist einfach Erfahrungssache.
Warum musst du den Shutter in der doppelten, warum muss das die doppelte Zahl sein? Gibt es da einen Grund für?
Den genauen Grund kann ich euch gar nicht sagen. Ich weiß auf jeden Fall, was es damit zu tun hat. Und zwar, wenn du den Shutter manuell einstellen kannst, was ja mittlerweile bei der Mini ja Gott sei Dank auch möglich ist, weil es enorm die Bildqualität verbessert in der Videografie, ist es so, dass du ein schöneres Bild bekommst und ein, sag ich mal, echteres Bild. Klassiker ist immer so diese Szene, dass man halt das darstellt, wenn man in 30 FPS filmt oder in 60 FPS filmt, dann hat man beim Winken, wenn jemand winkt, natürlich mehr scharfe Bilder bei 60 Frames per Second im Vergleich zu 30. Und die Belichtungszeit hat auch was damit zu tun. Wenn die sehr kurz ist, werden die Bilder, haben die Bilder halt auch einen etwas schärferen Look und keinen typischen klassischen verschwommenen Look. Diesen Blur-Effekt bekommt man in Bewegung nicht rein. Und gerade bei Drohnenflügen, das merkt man natürlich eher bei Drohnenflügen, wo auch bewegte Objekte sind. Wenn man jetzt auf einen Horizont zufliegt, dann ist das gar nicht so entscheidend, dann sieht man das nicht so krass. Aber wenn man zum Beispiel über einen Wald drüber hinweg fliegt und man hat die Vogelperspektive, dann sieht man halt, wenn man das mit dem ND-Filter den Shutter optimal einstellt, so wie er sein sollte, angepasst an die Frames per Second, dass auch dann die Bäume so einen leichten Blur mit sich ziehen, kleine Bewegung haben.
Wie stelle ich mir das dann in der Praxis vor? Ich weiß ja zunächst mal nicht, wie da oben die Lichtverhältnisse sind. Schicke ich dann die Drohne hoch und mache erstmal auf gut Glück den Filter drauf, von dem ich ausgehe, dass der passt, und stell dann die Verschlusszeit entsprechend ein und gucke, ob das funktioniert. Und falls nicht, lande ich wieder und nehme einen anderen ND-Filter?
Es ist wirklich tatsächlich so. Also du hast ja nie so den Überblick von oben. Wie sieht es von oben letztendlich aus? Also das ist halt so eine Erfahrungssache. Man muss halt so ein bisschen abwägen. Also ich kann zum Beispiel mittlerweile unterscheiden, ob ich über eine Wiese oder über einen Wald fliege. Wald ist immer dunkler, also muss ich einen ND-Filter mit einer niedrigen Zahl wählen. Weil der Wald natürlich sehr viel Licht schluckt. Und auch dunkler ist von den Blättern her als zum Beispiel eine ganz normale Wiese. Da muss man einfach die Erfahrung selber machen. Das kann man nicht wählen. Es ist mir auch häufig passiert, dass ich dann doch den Falschen gewählt habe. Und dann ist natürlich der Nachteil, man fliegt dann nochmal runter, muss die Drohne wieder ausschalten, den Filter wechseln, den neuen Filter drauf machen und dann wieder hochfliegen. Und das ist dann teilweise auch wirklich nur für ein oder zwei Shots, weil wenn man mit einem ND-Filter fliegt und man bewegt zum Beispiel das Gimbal von der Vogelperspektive in die Horizontale wieder zurück, dann ist der ND-Filter in dem Fall völlig ungeeignet für die Situation, weil man nämlich ja für so eine Situation, für solch einen Schnitt eigentlich den ISO-Wert automatisch bestimmen lässt, weil du ja dann von dunkel ins helle wechselst. Mhm. Und da kann es sein, dass dann der dunkle ND-Filter, den man sich vorher eingestellt hat, weil man horizontal filmt und man wechselt aber dann in die Vogelperspektive, dass man auf einmal nur einen schwarzen Boden hat. Weil die ISO gar nicht das nachregeln kann, wenn man diesen höheren ND-Filter drauf hat. Deswegen ist, wenn mit ND-Filter fliegen, sehr aufwendig, weil du natürlich immer für bestimmte Drohnenshots den auch häufig wechseln musst. Ne?
Mhm. Du kannst ja bei den meisten Drohnen die Blenden nicht verstellen. Das ist ja, spielt ja auch so ein bisschen mit eine Rolle. Das geht nur bei, ich glaube, bei der Phantom 4 Pro geht das.
Genau.
Die hat, glaube ich, genau. Und wir hoffen natürlich jetzt, dass die Mavic 3 Pro, die sich ja immer mehr ankündigt, wir sehen ja irgendwie täglich neue Skizzen irgendwie von Osia LV bei Twitter. Vielleicht kann die das. Das wäre ja, glaube ich, auch schon eine Verbesserung, oder?
Obwohl ich sagen muss, frage mich, also ich habe ja auch Aufnahmen mir dazu angeschaut, zu der Phantom Pro, warum man die Blende verstellen möchte bei einer Drohne. Also wenn man natürlich nahe Aufnahmen hat von Personen, macht das natürlich Sinn, wenn man dann auch diesen blurry Hintergrund bekommt, also diese gewisse Tiefen und Schärfe. Aber wenn man jetzt mal den Horizont filmt, kann ich mir gar nicht vorstellen, ob man einen Unterschied zwischen Blende 2.8 oder Blende 5.6 erkennt.
Aber ich bin mal gespannt, wie es ist. Bei 2.8 kommt theoretisch mehr Licht auf den Sensor. Ne?
Das ist klar, ja. Aber grundlegend.
Also wenn du in dunklen Situationen fliegst, dann ist es schön, wenn du nochmal hochdrehen kannst. Und wenn du in einer sehr hellen Situation fliegst, dann kannst du die Blende natürlich dann ein bisschen schließen und hast dann einen 5.6er, dann wird das nicht so überstrahlt. Ne? Da hast du ja schon ein bisschen mehr Anstellmöglichkeiten.
Aber das ist der Grund, ja.
Ja, aber dafür eine Phantom zu kaufen, ich weiß nicht. Die wirkt so ein bisschen wie aus der Zeit gefallen.
Genau.
Ja, okay, cool. Du hast mir jetzt alle Fragen beantwortet, Sascha. Ich weiß nicht, wie es Marvin geht.
Ja, mir auch. Und vor allen Dingen hoffen wir, dass der
Fabio.
Der Fabio, genau, dass dem auch alle Fragen beantwortet wurden und euch natürlich auch.
Vielleicht noch ein Tipp, man sollte auf jeden Fall nicht zu wenig Geld ausgeben für einen ND-Filter, weil da habe ich auch schon Erfahrung mit gemacht. Da sollte man wirklich eine Mark mehr drauflegen, weil die Qualität dort auch extrem unterschiedlich ist. Also gerade bei diesen ND-Filtern hat man das Problem, also ich habe das bei billigen mal gesehen, dass man an den Rändern dann zum Beispiel den Filter noch sieht oder auch so ausgebrannte Ränder hat, was dann natürlich einerseits für die schlechte Bildqualität sorgt. Da sollte man auf jeden Fall doch investieren drin. Es ist teuer, ja, keine Frage, aber es lohnt sich auf jeden Fall, weil es wirklich das Bild optisch und gerade auch von dynamischen Szenen, die man dann dreht, wesentlich besser aussieht.
Was muss ich investieren, wenn ich einen guten Filtersatz habe? Und wie viele Filter sind da drin? Sind das 2, 3, 4?
Ja, also der, den ich jetzt nutze aktuell, ist der von Freewill. Das ist eigentlich so eine der bekanntesten Marken. Und da nutze ich halt den normalen Bright Day Pack. Das sind 4 Stück. Der geht von ND64 runter bis auf ND8. Und das ist eigentlich so für, sag ich mal, den deutschen Sommer auf jeden Fall vollkommen ausreichend. Wenn man natürlich jetzt irgendwo in der Wüste ist oder viel zum Beispiel am Meer filmt, sollte man auf jeden Fall höher gehen, einen größeren ND-Bereich abdecken. Ja, für ein 4er-Paket zahlt man so zwischen 80 und 100 Euro.
Das ist schon ein bisschen was.
Das ist aber dann auch markenübergreifend identisch, also wenn man jetzt zu anderen Herstellern geht. Was ich schön finde, und das muss ich sagen, dass ich bin ja auch genauso wie ihr ein kleiner DJI-Fan. Das finde ich echt gut, dass sie in den letzten Pro-Combo-Packs auch immer ND-Filter mit beigepackt haben, weil Die Suche nach einem passenden, der auch wirklich auf das Gimbal, auf die Kamera passt, ist auch mal so eine Sache. Und wenn von Werkseite aus schon einfach welche mitgeliefert werden, finde ich es einfach super. Das war damals auch bei der Osmo Pocket, habe ich die Original DJI ND-Filter genutzt und das war einfach super. Man wusste, sie passen, sie halten, sie fallen nicht runter. Der Gimbal bekommt keine Probleme damit, weil das entsprechend abgestimmt ist, auch vom Gewicht her. Das ist natürlich auch entscheidend.
Vor allen Dingen ist das ein super einfaches System. Das sind da wirklich die kleinen Filter. Man tauscht diese originale Scheibe aus, die ja wirklich nur die Glasscheibe ist. Und die klickst du einfach nur ein und dann ist das Ding bombenfest. Ich erinnere mich da, dass ich da bei meiner Mavic Pro 1 der ersten Generation, dass ich da so eine komische Lösung hatte mit so einem Schaumstoff, den man da irgendwie so außen drüber klemmen musste und der Gimbal davon auch teilweise blockiert wurde. Aber das ist jetzt mittlerweile richtig.
Haben wir noch beide ja festgestellt, dass das nicht so gut
genau,
war.
Genau, richtig.
Genau.
Ja, Sascha, wir bedanken uns auf jeden Fall. Vielen Dank für deine Zeit und deine Kompetenz.
Gerne.
Und freuen uns, dass du dabei warst und hoffen, du bist bald auch nochmal bei uns dabei.
Ja, sehr gerne. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Und ja, ich wünsche euch noch weiterhin viel Spaß.
Super. Dankeschön, Sascha. Bis dann. Ciao. Mach's gut. Tschüss.
Tschüss. Ja, da kommen wir mal zu unserem zweiten Thema. Die Lisa hatte ja gefragt, dass wir nochmal genauer ein bisschen eingehen auf die Verabschiedung der neuen Luftverkehrsordnung, dass wir das Gesetz nochmal ein bisschen genauer erläutern. Und Frank, du hast es mir vorhin schon gezeigt, du hast dir das Gesetz ausgedruckt, ne?
Ja, ausgedruckt nicht. Ich habe es auf dem iPad. Ich bin ja papiersparend unterwegs und nachhaltig. Ah, okay. Aber das ist halt schon ein Brecher. Ich habe aber gedacht, wir machen uns mal die Mühe, weil wir haben wirklich viele Fragen zu diesem Thema bekommen und es nützt ja nichts. Wir müssen uns irgendwie mal durch diese 7 Unterpunkte des Paragraph 21 der Luftverkehrsordnung durchwuscheln. Das heißt ganz formell, Paragraph 21h, Regelung für den Betrieb von unbemannten Fluggeräten in geografischen Gebieten nach der Durchführungsverordnung 2019-947. So, das ist erstmal so die große Überschrift. Ich habe mir das gedacht, dass ich es erstmal vorlese und danach versuchen wir es mal für uns so auseinander zu bekommen. Die Benutzung des Luftraums durch unbemannte Fluggeräte ist frei, soweit sie nicht durch das Luftverkehrsgesetz, durch die zu seiner Durchführung erlassenen Rechtsvorschriften, durch die im Inland anwendbares internationales Recht, durch Rechtsakte der Europäischen Union und die zu deren Durchführung erlassenen Rechtsvorschriften beschränkt wird. Also mit anderen Worten, wenn ich nicht gegen diese Gesetze und Recht verstoße, dann darf ich fliegen. Der Betrieb von unbemannten Fluggeräten in den Betriebskategorien offen und speziell nach den Artikeln 4 und 5 in Verbindung mit den Artikeln 12 und 13 der Durchführungsverordnung in geografischen Gebieten im Sinne des Artikels 15 Absatz 1 der Durchführungsverordnung bestimmt sich nach den in den Absätzen 3 bis 7, da geht es jetzt drum, um die Absätze, getroffenen Regelungen. Offene Kategorie, nochmal zur Erklärung, ist das, wo wir fliegen. Also die Privatdrohnenpiloten. So, und jetzt heißt es hier im Absatz 3, der Betrieb in den nachfolgenden geografischen Gebieten ist unter folgenden Voraussetzungen zulässig. Erstens, über und innerhalb eines seitlichen Abstandes von 1,5 Kilometern von der Begrenzung von Flugplätzen, die keine Flughäfen sind, wenn der Betrieb in der speziellen Kategorie stattfindet, oder die Zustimmung der Luftaufsichtsstelle, der Flugleitung oder des Betreibers am Flugplatz eingeholt worden ist.
Ja, ist ja eigentlich nicht groß wie vorher.
Also für mich heißt das einfach erstmal 1500 Meter vom Flughafen entfernt. Das ist, glaube ich, so, dass da machen wir nichts falsch. Siehst du das ähnlich, Marvin?
Ja, absolut. Immer soweit es geht vom Flughafen entfernt fliegen.
Der Betrieb ist unter folgenden Voraussetzungen zulässig: über und innerhalb eines seitlichen Abstandes von 100 Metern von der Begrenzung von Industrieanlagen, Justizvollzugsanstalten, Einrichtungen des Maßregelvollzugs, militärischen Anlagen und Organisationen, Anlagen der zentralen Energieerzeugung und Energieverteilung sowie Einrichtungen, in denen erlaubnisbedürftige Tätigkeiten der Schutzstufe 4 nach der Biostoffverordnung ausgeübt werden, wenn die zuständige Stelle oder der Betreiber der Einrichtung dem Betrieb des unbemannten Fluggerätes ausdrücklich zugestimmt hat. Anlagen der zentralen Energieerzeugung sind all diejenigen an das Verteilernetz angeschlossene Energieerzeugungsanlagen, die keine dezentrale Erzeugungsanlage im Sinne des Paragraph 3 Nummer 11 des Energiewirtschaftsgesetzes sind. Ich habe jetzt ehrlich gesagt das Energiewirtschaftsgesetz nicht auch noch hier vorliegen. Heißt aber, wenn ich es nochmal kurz so zusammenfasse, 100 Meter immer Mindestabstand zu diesen eben genannten Orten. Siehst du es ähnlich?
Ja, im Wesentlichen auch alles, was irgendwie mit Strom oder Stromerzeugung, Stromverarbeitung, Weitergabe zu tun hat, Finger weg.
So, jetzt kommt die vierte Regelung. Der Betrieb ist unter folgenden Voraussetzungen zulässig. Über und innerhalb eines seitlichen Abstands von 100 Metern von Grundstücken, auf denen die Verfassungsorgane des Bundes oder der Länder oder oberste und obere Bundes- und Landesbehörden oder diplomatische und konsularische Vertretungen sowie internationale Organisationen im Sinne des Völkerrechts ihren Sitz haben, sowie von Liegenschaften von Polizei und anderen Sicherheitsbehörden, wenn die ständige Stelle oder der Betreiber der Einrichtung dem Betrieb des unbemannten Fluggeräts ausdrücklich zugestimmt hat. Heißt mit anderen Worten, das gleiche wie in der dritten Regelung, 100 Meter Abstand zu öffentlichen Gebäuden, sage ich es jetzt mal so grob, ne?
Genau, alles, was irgendwie staatlich ist, irgendwas mit dem Staat zu tun hat, auch dort bitte nicht fliegen.
Genau. So, der Betrieb ist unter folgenden Voraussetzungen zulässig. Regelung 5, über und innerhalb eines seitlichen Abstands von 100 Metern von Bundesfernstraßen, Bundeswasserstraßen und Bahnanlagen. Soweit wissen wir es schon. A, wenn im Fall eines Überflugs von Bundesfernstraßen oder Bahnanlagen der Betrieb in der speziellen Kategorie stattfindet, können wir uns sparen, wir sind in der offenen Kategorie. B, wenn die zuständige Stelle oder der Betreiber der Einrichtung dem Betrieb des unbemannten Fluggerätes ausdrücklich zugestimmt hat, heißt mit anderen Worten, müssen wir offiziellen Antrag stellen bei den Luftfahrtbehörden, dass wir eine Bundesfernstraße zum Beispiel überfliegen wollen und dann wird zugestimmt oder abgelehnt und wenn zugestimmt wird, es kostet dann Geld in der Regel, weil das ein Verwaltungsakt ist, aber dann dürfen wir dort fliegen, sonst nicht. Wenn die Höhe des Fluggerätes über Grund stets kleiner ist als der seitliche Abstand zur Infrastruktur und der seitliche Abstand zur Infrastruktur stets größer als 10 Meter ist, oder, das ist die Trichterregelung, wenn im Falle eines Überflugs von Bundeswasserstraßen das Fluggerät mindestens 100 Meter über Grund oder Wasser betrieben wird, lediglich eine Querung auf dem kürzesten Weg erfolgt und keine Schiffe und Schiffsfahrtanlagen, insbesondere Schleusen, Wehre, Schiffshebewerke und Liegestellen überflogen werden. Das heißt, für mich, Marvin, oder ich, wie würdest du das auslegen? Mit den 100 Metern über Grund dürfen wir queren.
Ja, genau, da wird es spannend. Und da gab es auch viele Diskussionen. Das heißt, wir dürfen theoretisch laut Gesetz 100 auf 100 Meter aufsteigen und alles, was darüber ist, also natürlich bis 120 Meter, dürfen wir queren.
Genau, zwischen 100 und 120 Metern. Wenn ich jetzt auf einem Feld bin und da liegt der Rhein zwischen dem Feld und dem anderen Feld, dann darf ich auf dem kürzesten Weg drüber fliegen, zwar nicht längs dem Rhein entlang, aber einmal quer drüber wäre in einer Höhe zwischen 100 und 120 Metern erlaubt. Das steht hier ganz klar so. Das macht es auch leichter, ne? Weil früher war es ja dann wirklich so, dass es absolut verboten war und 100 Meter gehe ich die einfach hoch und fliege drüber und dann passt das. So, Nummer 6, über Naturschutzgebieten im Sinne des § 23 Absatz 1 des Bundesnaturschutzgesetzes, über Nationalparks im Sinne des § 24 des Bundesnaturschutzgesetzes und über Gebieten im Sinne des § 7 Absatz 1 Nummer 6 und 7 des Bundesnaturschutzgesetzes, wenn die zuständige Naturschutzbehörde dem Betrieb ausdrücklich zugestimmt hat, der Betrieb von unbemannten Fluggeräten in diesem Gebiet nach landesrechtlichen Vorschriften abweichend geregelt ist oder mit Ausnahme von Nationalparks, wenn der Betrieb nicht zu Zwecken des Sports oder der Freizeitgestaltung erfolgt, wenn der Betrieb in einer Höhe von mehr als 100 Metern standfindet, da müssen wir jetzt gleich nochmal auseinanderdröseln, wenn der Fernpilot den Schutzzweck des betroffenen Schutzgebietes kennt und diesen in angemessener Weise berücksichtigt, da stellt sich mir jetzt wieder die Frage des Nachweises. Wie kann ich das nachweisen, dass ich mich da auskenne, wenn ich jetzt nicht gerade der Förster bin? Und wenn die Luftraumnutzung durch den Überflug über dem betroffenen Schutzgebiet zur Erfüllung des Zwecks für den Betrieb unumgänglich erforderlich ist. Also, was ich da jetzt als Essenz rausziehe, Marvin, oder was mir jetzt, das, was wir beim letzten Mal auch schon gesagt haben, ist oder mit Ausnahme von Nationalparks, wenn der Betrieb in einer Höhe von mehr als 100 Metern stattfindet. Das heißt, ich darf über Naturschutzgebiete fliegen, nicht über Nationalparks, aber über Naturschutzgebiete, wenn ich höher als 100 Meter fliege.
Genau. oder auch tiefer, wenn wir genau wissen, worum es sich bei diesem Naturschutzgebiet handelt. Also wenn da zum Beispiel Igel geschützt werden, dürfen wir theoretisch auch tiefer. Aber wie du schon sagst, das ist, glaube ich, schwierig herauszufinden.
Ja, aber in so einem Fall würde ich mit der zuständigen Forstbehörde Kontakt aufnehmen. Ich glaube, die finden das total geil, wenn man da offiziell nachfragt und sagt, ja. Hier, ich weiß ja, in 100 Metern darf ich drüber fliegen, das ist erlaubt laut Gesetz. In welchen Bereichen wäre es denn auch okay, wenn ich tiefer fliege?
Genau.
So, dann haben wir diese Dinge schon mal geklärt und jetzt geht's noch im letzten Punkt über die Wohngrundstücke. Ich darf fliegen über Wohngrundstücken, wenn der durch den Betrieb über dem jeweiligen Wohngrundstück in seinen Rechten betroffene Eigentümer oder sonstige Nutzungsberechtigte dem Überflug ausdrücklich zugestimmt hat. Mhm. Wie würdest du das denn deuten? Ich bin jetzt ja hier auf meinem Grundstück. Ich stimme mir zu, dass ich über meinem Grundstück fliegen darf. Darf ich dann senkrecht 100 Meter aufsteigen?
Ja, das ist wieder ein schwieriges Thema. Wir haben ja in der letzten Folge schon mal drüber geredet, dass du Besuch bekommen hast von deinen Nachbarn. Klar, damit überfliegst du ein fremdes Grundstück. Aber wenn du nur auf deinem eigenen Grundstück bleibst, bist du zwar im rechtlichen Rahmen, aber dann haben wir immer noch diese Sache, dass du theoretisch deinen Nachbar filmen kannst. Auch aus 10 Meter gelingen gute Fotos.
Ne? Ja, ich lese mal weiter. Vielleicht erklärt sich das Ganze dann. Ja. B. Die Startmasse des unbemannten Fluggerätes bis zu 0,25 Kilogramm beträgt und das unbemannte Fluggerät und seine Ausrüstung zur optischen und akustischen Aufzeichnung und Übertragung sowie zur Aufzeichnung und zur Übertragung der Funksignale Dritter nicht in der Lage ist. Heißt, da fallen eigentlich alle Drohnen raus, die wir so fliegen. Ne? Auch die 249 Gramm Mavic, die Mini 2 sind ja zwar bei 250 Gramm, aber die können ja filmen. Also darf ich die theoretisch hier erstmal nicht fliegen lassen.
Das heißt, das betrifft quasi ausschließlich nur noch so kleine Spielzeugdrohnen.
Die keine Kamera haben. Also sobald sie eine Kamera haben, geht es nicht mehr. Ne? C, der Betrieb eine Flughöhe von mindestens 100 Metern stattfindet und die Luftraumnutzung über dem betroffenen Wohngrundstück zur Erfüllung eines berechtigten Betriebszweckes erforderlich ist. Öffentliche Flächen oder Grundstücke, die keine Wohnungsgrundstücke sind, für den Überflug nicht genutzt werden können. Und die Zustimmung des Grundstückeigentümers oder sonstigen Nutzungsberechtigten nicht in zumutbarer Weise eingeholt werden kann. Berechtigter Betriebszweck. Da könnte ich mir darunter vorstellen, ein Dachdecker muss ein Dach sanieren von einer Kirche und muss drüber fliegen, um sich mal anzugucken, wie das da oben aussieht. Das wäre doch wahrscheinlich so ein Fall, oder? Da gibt es einen
berechtigten Betriebszweck. Wobei, da wären wir wahrscheinlich in einer anderen. Ja, da sind wir wahrscheinlich auch in einer anderen Kategorie, weil es ja dann dienstlich ist oder beziehungsweise specific wäre. Ne?
Mhm. Aber hier steht berechtigter Betriebszweck. Zur Erfüllung eines berechtigten Betriebszwecks, den hat man ja im Privaten eigentlich dann nicht.
Genau.
Ja, dann fällt das raus. Und B, mal kurz hier gucken. Alle Vorkehrungen getroffen werden, um einen Eingriff in den geschützten Privatbereich, in das Recht auf informelle Selbstbestimmung der betroffenen Bürger zu vermeiden. Dazu zählt insbesondere, dass in ihren Rechten Betroffene regelmäßig vorab zu informieren sind. Heißt mit anderen Worten, du läufst um deinen Block und gehst zu jedem Briefkasten und wirfst da Zettel ein und sagst, hier, ich, Marvin, möchte gerne nächste Woche hier Drohne fliegen. Hier ist die Information und wenn du was dagegen hast, dann melde dich bitte.
Ist das so einfach? Wenn du es rechtzeitig machst und auch sicher gehst, dass es alle bekommen haben.
Ja, aber der Aufwand ist natürlich so groß und er ist natürlich bewusst so groß, dass es niemand macht. Weil dann musst du ja irgendwie hier, wenn ich hier in Oberhausen anfange, um in unserem Blog irgendwie alle Leute darüber zu informieren, du kannst ja auch davon ausgehen, einer wird immer dagegen sein, hat da keinen Bock drauf. Ne?
Ich stelle mir das jetzt gerade irgendwo am Land vor, irgendwo so ein Bauer vielleicht, der mal seinen Bauernhof oder seine Tiere aus der Luft ein bisschen fotografieren möchte, privat jetzt natürlich. Dann wäre das durchaus eine Möglichkeit, die benachbarten Bauern alle mal anzuschreiben.
Ja. Also, ich glaube, über Wohngrundstücken, das bleibt dabei, über Wohngrundstücken fliegen wir nicht. Das ist, glaube ich, besser ist das. Ne? Und als letztes noch 7c, der Betrieb nicht zwischen 22 und 6 Uhr stattfindet. Also nach 22 Uhr darf ich auch nicht über ein Wohngebiet fliegen. Das, was wir beim letzten Mal rausgestellt haben, war ja einmal die Überflugmöglichkeit der Bundeswasserstraßen. Das haben wir versucht, jetzt euch nochmal etwas näher zu bringen und das Thema Naturschutzgebiete. Ich glaube, das ist aber jetzt aus dem Gesetz auch nochmal klar hervorgegangen, dass es unter diesen Umständen in Naturschutzgebieten tatsächlich möglich ist, sofern man über 100 Meter fliegt. Aber man darf nicht im Naturschutzgebiet landen und starten, weil dann bin ich unter 100 Metern. Das heißt, ich muss dann wirklich vor das Naturschutzgebiet, vor dem Schild quasi anfangen, da die Drohne hochlassen, dann in 100 Metern drüber fliegen, meine Aufnahme machen, danach wieder zurückfliegen und wieder außerhalb des Naturschutzgebietes landen. Das wäre regulär möglich.
Genau.
Genau. Und das Ganze wird jetzt inzwischen auch schon verfolgt. Also ich glaube, so der Welpenschutz ist vorbei. Ich habe jetzt im Presseportal der Polizei einen Bericht gelesen. Da ist ein 32 Jahre alter Mann ermittelt worden, der über Wohngrundstücke und über Bundesverkehrsstraßen geflogen ist. Und er hat danach sein Videomaterial bei YouTube hochgeladen. Und dann wird gegen diesen guten Mann ermittelt. Bei einer Kontrolle einer Wohnanschrift überprüfen die Beamten die erforderliche Haftpflichtversicherung und Registrierpflicht. Da gab es nichts zu beanstanden, aber der hat jetzt trotzdem eine Anzeige bekommen und muss mit einem Bußgeld rechnen. Die Strafen reichen dabei von 500 bis 50.000 Euro. Und dann habe ich noch einen zweiten Bericht. Da ist ein 18-Jähriger in Sondershausen, das ist vom 9. Juni, wiederholt mit seiner Drohne über eine Gartenanlage geflogen und hat unerlaubt Fotos von mehreren Menschen gemacht. Unter den Aufnahmen sollen auch Motive von Gartenbesitzern in leichter oder gar keiner Bekleidung am Pool gewesen sein, teilte die Polizei mit. Zuletzt habe der junge Mann sein Fluggerät am Dienstag steigen lassen und die Bilder anschließend einem ihm bekannten Gartenbesitzer gezeigt, der daraufhin Anzeige erstattet hat. Ob der 18-Jährige die Bilder mit anderen geteilt oder sie in irgendeiner Art und Weise veröffentlicht hat, muss noch geprüft werden. Ermittelt wird jetzt wegen Verstößen gegen das Luftverkehrsgesetz. Das ist eine Ordnungswidrigkeit und das Urheberrechtsgesetz. Das ist eine Straftat. Also auch hier, glaube ich, ist so langsam die Zeit vorbei, wo man einfach mal die Drohne steigen lassen kann, sondern die Sicherheitsbehörden sind da jetzt schon auf der Hut und werden, glaube ich, dann auch, sobald irgendjemand sich beschwert, eine Drohne macht ja auch durchaus Geräusche, tätig. Und schreiten dann ein.
Ja, habe ich jetzt auch gelernt, mache ich nicht nochmal. Spaß.
Genau. Ja, ich glaube, wir haben das erklärt und ich hoffe, das war für dich, Lisa, soweit jetzt okay. Und ihr merkt, wir gehen gerne auch auf eure Themen ein. Also immer her damit an marvin@copterkumpels.de oder an frank@copterkumpels.de. Also wir freuen uns über eure Hörerpost auch dann, wenn ihr Themenwünsche habt.
Ja, dann bedanken wir uns bei euch fürs Zuhören. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann freuen wir uns auch wie immer über Likes und Sternchen in neuen Podcast-Player. Wenn ihr mögt, folgt uns gerne bei Instagram. Auch dort sind wir aktiv unter dem Pseudonym copterkumpels, @copterkumpels. Könnt ihr uns einfach googeln und dann findet ihr uns. Ja, und wenn ihr auch wie Lisa oder Fabio Themenwünsche habt, dann, wie der Frank gerade schon gesagt hat, schreibt uns gerne entweder an die E-Mail-Adresse oder auch gerne bei Instagram. Wir sind über zu erreichen und gehen auch gerne auf Themenwünsche ein. Ja, bleibt gesund, kommt gut durch die Tage und bis bald. Tschüss.
Ja, danke Marvin, dass du die An- und die Abmoderation gemacht hast. Hast du echt gut gemacht.
Dankeschön.
Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist. Ich hatte heute wenig Text und ist eigentlich für mich sehr entspannend, dass Marvin das mal übernommen hat.
Ja, nach wie
von mir aus können wir das jetzt regelmäßig machen.
Nach wie vielen Folgen jetzt auch mal so weit. Wir machen das jetzt immer schön abwechselnd, würde ich sagen.
Ja, oder wir lassen das so.
Oder wir lassen das so. Mal gucken.
Ja, okay, cool. Dann macht's gut und bis bald. Tschüss. Genau,
bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Das war Copterkumpels, der Drohnenpodcast mit Marvin und Frank.